Ich lese den heutigen Predigttext aus Römer Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht nur einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.
Ihr habt es schon mitbekommen, heute ist Pfingstsonntag und wir unterbrechen dafür unsere normale Predigtserie durch die Apostelgeschichte. Und wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, warum Pfingsten für uns ein Feiertag ist. Die meisten freuen sich ja über Pfingsten eigentlich deshalb, weil es ein verlängertes Wochenende ist. Aber ich hoffe, dass du in den nächsten Minuten siehst, dass du Pfingsten einen großen Grund hast zu feiern, auch wenn du morgen in die Arbeit gehen müsstest. Als Christen feiern wir zu Pfingsten ja, dass der Heilige Geist in die Nachfolger von Jesus kommt und seitdem in der Gemeinde wirkt. Und ich möchte mit euch heute eine spezielle Frage anschauen, und zwar, was würde dir persönlich fehlen, wenn du den Heiligen Geist nicht hättest? Und ich denke, in der heutigen Bibelstelle, da sehen wir drei Dinge, die wir ohne den Heiligen Geist nicht hätten. Natürlich gibt es noch ganz viel mehr, aber ich denke, wir werden sehen, dass diese drei Dinge schon ziemlich wichtig sind. Es wäre tragisch, wenn wir diese drei Dinge nicht hätten. Und ich spanne auch noch ein bisschen auf die Folter, was diese drei Dinge genau sind. Wenn du mitlesen willst, wir sind in Römer Kapitel 8. Wir schauen uns die Verse 9 bis 17 an. Ihr werdet den Text sonst aber auch hinter mir sehen können. Ich lese nochmal Vers 9 und 10. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Römerbrief, das ist für die meisten Theologen wie der Mount Everest des Neuen Testaments. Und im Römerbrief ist das Kapitel 8 für viele der Gipfel, das ist der Höhepunkt. Und wir machen jetzt etwas, was man eigentlich nicht machen soll. Und zwar ohne, dass wir uns akklimatisieren, irgendwo direkt unter dem Gipfel, knapp unter dem Gipfel einsteigen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir das unbeschadet überleben. Im Römerbrief, im Kapitel 8, da sehen wir, dass der Paulus die Menschen in zwei Kategorien einteilt. Im Vers 9 sehen wir das. Es gibt die fleischlichen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es die geistlichen Menschen. Und damit meint Paulus nicht den Unterschied, dass die einen einen Körper haben und die anderen nur einen Geist. Er meint da nicht den Unterschied, dass das eine sichtbar ist und das andere ist unsichtbar. Sondern wenn Paulus in diesem Kapitel vom Fleisch redet, dann meint er die gefallene menschliche Natur, die nichts von Gott wissen will, die sich sogar gegen Gott auflehnt. Er spricht da von deiner und von meiner menschlichen Grundeinstellung. das, dass wir unser eigener Chef sein wollen. Und im Gegensatz dazu sieht Paulus den geistlichen Menschen, der Gottes Willen sucht. Also man könnte sagen, der Fleischliche, das Fleisch, das ist auf sich selbst konzentriert und der Geist, das ist auf Gott konzentriert. Und der Paulus, das sehen wir da, geht im Vers 9 davon aus, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Nicht, weil Christen bessere Menschen sind, sondern weil sie neue Menschen sind. Weil sie nicht mehr fleischlich sind. Sie leben nicht mehr für sich selbst, sondern für Gott. Man könnte auch sagen, ihr Leben ist mit dem Leben von Jesus verbunden. Und darum lebt der Geist von Jesus in ihnen. Dann wird es mal ein bisschen komplizierter, weil der Paulus unterscheidet nicht nur zwischen zwei Kategorien von Menschen, sondern, wenn wir weiterlesen, steht da, wenn du Christ bist, oder man könnte eben auch sagen, wenn du den Heiligen Geist hast, dann lebst du gleichzeitig in zwei Wirklichkeiten. Auf der einen Seite gibt es Tod und auf der anderen Seite Leben. Wir sehen es in Vers 10. Und du lebst gleichzeitig in beidem. Du lebst in einer fleischlichen Welt, die tot ist, wegen der Rebellion gegen Gott. Man kann es vergleichen mit dem, wenn du den Stecker ziehst von einem Staubsauger. Kinder machen das sehr gerne. Wenn du den Stecker ziehst, dann läuft der Motor vom Staubsauger nur ein paar Sekunden nach, obwohl der Strom ja schon weg ist. Und als der erste Mensch zu Gott gesagt hat, Gott, wir brauchen den nicht, wir können es besser, da hat dieser Mensch bildlich gesprochen den Stecker gezogen. Und nach ihm hat jeder Mensch das gleiche Kabel in die Hand genommen und nur noch mehr gezogen. Und in diesem Bild ist jetzt Gott natürlich nicht der Staubsauger, sondern Gott ist der Stromkreis. Er ist die Energiequelle, er ist das Leben. Und der Mensch hat sich selbst von dem getrennt. Und das ist das, warum unsere Welt so kaputt ist, wie wir sie vorfinden. Wir sehen, dass vieles nur wunderbar ist. Die Welt läuft noch. Aber wir merken schon, es läuft nicht alles rund, weil es eine tote Welt ist. Das ist das, was der Paulus da meint. Und jetzt ist das Gewaltige. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, sehen wir, Gott wird selber Mensch und kommt in diese kaputte, in diese tote Welt und greift ein. Der Paulus beschreibt es da in Römer 8, Vers 3. Und er zeigt, dass Jesus diese kaputte Verbindung wieder repariert. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja okay, aber was hat das jetzt alles mit dem Heiligen Geist zu tun? Und ich bin froh, dass du nachfragst, weil da können wir weiterlesen in Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Da können wir uns jetzt nochmal den Anfang von diesem Vers anschauen. In Vers 11, wir müssen uns nur die erste Zeile anschauen. Da sehen wir Jesus. Jesus, der zu einem gewissen Zeitpunkt tot war. Wir sehen den Vater. Der wird zwar nicht als Vater ernannt, da steht nur der, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Aber wir wissen aus der restlichen Bibel, dass das Gott der Vater war. Und ganz am Anfang lesen wir vom Geist. Also das Wunderbare, was wir in diesem Vers sehen, ist die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes. Das, wie Gott zusammenarbeitet, Vater, Sohn und Geist. Und wir sehen da drinnen die Aufgabe des Geistes, und nämlich das, dass er Leben schenkt. Und deswegen ist der erste Punkt, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, dann hätten wir kein Leben. Und am Ende von diesem Vers, da steht, dass das auch etwas mit dir persönlich zu tun hat. Derselbe Geist, nämlich der damals Jesus vom Tod auferweckt hat, wirkt heute noch in uns. Es ist derselbe Geist, der dir Leben gibt. Vielleicht ist es dir aufgefallen, im Vers 10, da spricht Paulus vom Geist, der jetzt schon lebendig ist. Und dann einen Vers später, eben im Vers 11, da geht es um einen Körper, der später einmal lebendig sein wird, also in Zukunft erst. Und das sind diese zwei Welten. Etwas ist schon lebendig, aber der Körper ist noch tot. Und das ist das, was wir sehen, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist macht die lebendig. Wenn du Christ bist, dann hat er die geistlich lebendig gemacht. Er hat dir die Augen geöffnet für das Evangelium. Er hat dir gezeigt, wer du bist und wer Gott ist, was Jesus für dich getan hat. Aber dein Körper wird nur sterben und darum ist das Zweite, was der Heilige Geist erst tun wird, dass wenn du tot bist, dass er deinen Körper auferstehen lässt, so wie er das bei Jesus gemacht hat. Da steht, die Auferstehung von Jesus ist eigentlich die Vorlage für das, was auch mit unserem Körper mal passieren wird, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Das heißt, dein geistliches Leben jetzt, dass du jetzt Gott anbetest, ihm nachfolgst, das ist der Anfang vom ewigen Leben. Und später dann, nach deinem Tod, da wird dieses ewige Leben dann, das hört nicht auf, sondern es wird dann erst sichtbar. Also der Geist schenkt Leben. Und das ist für uns eine riesengroße Hoffnung, an der hängen wir uns. Weil das heißt, dass auch wenn unser Körper, keiner von uns wird dem Tod entgehen. Unser Körper baut ab. Aber das heißt für uns, dass das nicht das Ende ist. Der körperliche Tod hat nicht das letzte Wort. Und das kann eine große Hoffnung für uns sein, weil wir leben in einer Kultur, in der wir den Tod möglichst lange ignorieren. Wir wollen ihn möglichst lange auf die Seite schieben. Es wird wahnsinnig viel Geld dafür aufgewendet, um sich gegen den Tod zu wehren oder für Kosmetik, damit man sich wenigstens jünger fühlt oder dass man zumindest jünger aussieht. Und wir sind schon in einer Gesellschaft auch, in der wir das meiste irgendwo aus diesem Leben jetzt rauskitzeln will. Aber wenn dein Leben durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden ist, dann heißt es, dass der Tod ja noch gar nicht das Ende ist, sondern eigentlich erst der Anfang. Und das heißt, dass du nicht alles aus diesem Leben jetzt rausquetschen musst oder alles in dieses Leben jetzt reinpressen musst. Weil das echte Leben dank des Heiligen Geistes erst anfängt. Also der Heilige Geist schenkt dir Leben. Das ist das Erste. Er macht dich lebendig. Wenn wir weiterlesen, sehen wir das Zweite. Der Heilige Geist, der hilft dir zu wachsen. Ich lese Vers 12 und 13. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Stell dir noch einmal was vor, und zwar stell dir vor, du hast einen Kredit bei der Bank aufgenommen, eine größere Summe, und du zahlst ganz brav jeden Monat deine Raten zurück. Und jetzt kommt dein bester Freund oder deine beste Freundin und sie zahlen für dich den ganzen Kredit zurück. Sie tilgen das und du hast keine Schulden mehr. Und jetzt stell dir vor, du bekommst nächste Woche einen Brief von der Bank und die Bank schreibt, ja bitte überweisen Sie uns die nächste Rate. Und jetzt ist die Frage, was würdest du machen? Und ich hoffe, du würdest nichts machen, weil diese Bank, die schuldet dir nichts mehr. Die Bank kann natürlich nur nachfragen und kann nur mehr Geld von dir wollen, aber du schuldest dieser Bank nichts mehr, dieser Kredit ist getilgt. Und genau von dem schreibt der Paulus da im Vers 12. Er sagt, dass es mit einem Christen und seinem alten Leben genau so ist. Solange du in dieser Welt bist, hat dir der Heilige Geist zwar ein neues Leben geschenkt, aber du trägst immer noch die alte Natur, dass du ohne Gott leben willst. Dieser alte Mensch, den trägst du mit dir herum. Aber du bist ihm nicht mehr verpflichtet, schreibt der Paulus. Wir sehen aber, dass dieses alte Leben immer wieder anklopft bei uns. Dass es nur etwas haben möchte. Aber die gute Nachricht, das ist das Evangelium, dass wir nicht auf das antworten müssen. Weil du durch den Heiligen Geist ein neues Leben bekommen hast. Und das Schwierige ist, dass du jetzt in zwei Welten lebst. Ganz ähnlich wie da schreibt der Paulus das im Galaterbrief. Er sagt, er vergleicht das Bild von einem Bauern mit dem Säen. Er sagt, wenn du auf das Fleisch säst, dann wirst du Verderben ernten. Und wenn wir auf den Geist säen, dann werden wir ewiges Leben ernten. Das heißt, das ist das, was wir erleben jeden Tag. Hunderte Entscheidungen müssen wir uns entscheiden, ob wir das alte Leben füttern oder ob wir das neue Leben füttern. Und genau da kommt jetzt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Der Heilige Geist möchte dir helfen, in deinem neuen Leben zu wachsen. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir immer wieder hören, dass es gefährlich ist, wenn wir unsere Gefühle, unsere Sehnsüchte unterdrücken. Psychologen sagen uns, dass es nicht gut ist, wenn wir mit unerfüllten Wünschen oder Träumen oder Sehnsüchten herumgehen. Aber wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann sagt Gott uns da in der Bibel genau das Gegenteil eigentlich. Gott sagt uns, wenn wir unserer eigenen Natur, unseren Sehnsüchten immer nachgeben, dann ist das am Ende nicht gut für uns. Wenn wir so leben, dann macht uns das kaputt. Wir sehen, dass Paulus uns da nicht sagt, dass es ein Problem ist. Also Paulus sagt uns, dass das Problem nicht ist, dass dieses alte Leben immer wieder anklopft, dass es diese alte Natur gibt. Sondern schauen wir mal die zweite Hälfte vom Vers 13 an. Da wird ein Christ beschrieben als jemand, der gegen diese alte Natur kämpft. Also das Problem ist nicht das, dass wir kämpfen müssen gegen unsere alte Natur, dass immer wieder jemand anklopft, sondern das Problem ist erst dann, wenn wir aufgeben zu kämpfen. Es geht um einen Lebensstil, den Paulus da beschreibt. Und der Paulus sagt uns, wir sollen die alten Verhaltensweisen töten. Das klingt ziemlich brutal, oder? Jemand hat es einmal so formuliert, er hat gesagt, entweder du tötest die Sünde oder die Sünde wird dich töten. Und es macht total Sinn, weil Sünde nie alleine bleibt, sie breitet sie aus. Es ist so, wie wenn in deinem Körper Krebs entdeckt wird, dann würdest du nicht sagen, ja, passt schon, lasst es, warten wir mal. Sondern du würdest sagen, wenn es bösartig ist und es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu entfernen, dann würdest du sagen, bitte nehmt das raus. Und das ist das, worauf der Paulus da raus will, denke ich. Am Ende von Vers 13 lesen wir, wenn wir dagegen kämpfen, gegen diese alte Natur, dann werdet ihr leben. Und wir sehen darin, Gott ist kein Spielverderber. Gott, sein Ziel ist nicht, dass er uns das Leben schwer macht, dass er uns die Freuden versagen will, sondern Gott möchte, dass wir leben. Und genau deshalb gibt er dir seinen Geist. In Vers 13, das überliest man sehr leicht, aber da steht, dass wir nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern durch den Geist. Und das ist super, weil Gott sagt nicht einfach nur, okay, ich gebe dir ein neues Leben und jetzt viel Glück, jetzt bist du auf dich alleine gestellt, sondern Gott gibt uns ein neues Leben und er gibt uns einen Helfer, er gibt uns den Heiligen Geist als Hilfe. Nur ganz kurz praktisch, was macht der Heilige Geist? Wie hilft der Heilige Geist uns? Ich denke, konkret sind es mindestens zwei Dinge. Das erste ist, der Heilige Geist schenkt uns Klarheit. Jesus sagt im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist kommt, um die Welt von Sünde zu überführen. Das heißt, eine Aufgabe vom Heiligen Geist in deinem Leben ist, dass er dir zeigt, wo Sünde in deinem Leben ist, wo dieser alte Mensch nur sie versteckt. Der Heilige Geist hilft dir, aufmerksam zuzuhören. Der Heilige Geist hilft dir, wenn du die Bibel liest, dass du dann reflektierst und dass du merkst, hoppala, das passt nicht ganz zusammen mit dem, was ich in meinem Leben vorfinde. Also der Heilige Geist gibt dir Klarheit, er zeigt dir, wo die Sünde ist. Und das Zweite, der Heilige Geist gibt dir eine Motivation. Paulus schreibt doch von diesem Töten und dieses Töten, das ist ja etwas Aktives. Das passiert nicht einfach so zufällig, sondern da brauchst du einen Plan oder ein Motiv. Wir müssen aufpassen, weil man könnte jetzt sagen, okay, ab jetzt sage ich der Sünde den Kampf an und ich bin jetzt einfach eisern diszipliniert. Und ich glaube, das kann für eine kurze Zeit gut gehen, aber das ist nicht das, was Gott will. Weil es behandelt nicht die Wurzel. Weil dein Herz, das ist der große Grundsatz, dein Herz folgt immer seinem größten Schatz. Und deswegen brauchst du den Heiligen Geist, dass er dein Herz, deine Einstellung zu dem, womit du kämpfst, ändert. Dass er dir eine größere Freude schenkt an Jesus und an allem, was Jesus dir gibt. Weil die Sünde, die wird immer wieder anklopfen und wird sagen, du brauchst es jetzt. Oder wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht glücklich sein. Und der Heilige Geist ist es dann, der uns erinnert in solchen Momenten und dessen Hand wir nehmen müssen, der uns an das Evangelium erinnert und uns zeigt, dass wir das nicht brauchen. Dass wir in Gott viel Besseres haben. Dass Gottes Wege viel besser sind. Also, bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Du kannst es jetzt machen, während ich predige. Du kannst ihn bitten, dass er dir zeigt, wo er dir helfen kann, Dinge zu ändern. Wo es Dinge in deinem Leben gibt, die vielleicht zu viel Raum einnehmen, zu viel Macht über die haben. Eins kann uns bewusst sein, der Heilige Geist, der wird dich nie zu etwas zwingen. Der Heilige Geist ist stark, sehen wir in der Bibel, aber er ist auch sanftmütig und er ist sehr geduldig. Er überrumpelt uns nicht, sondern er wartet darauf, dass wir ihn um Hilfe bitten. Der Heilige Geist ist auch nicht ein Zaubertrank, dass du einmal was von ihm verstanden hast und jetzt wird alles besser, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Es ist Gott selber, der in uns wohnen möchte, weil er uns verändern möchte, weil er will, dass wir wachsen. Und darum gibt der Heilige Geist uns Motivation und Kraft, mehr so zu werden wie Jesus. Also der Heilige Geist macht uns lebendig, der Heilige Geist hilft uns zu wachsen. Und das Dritte sehen wir da, der Heilige Geist bringt dich in eine Beziehung. Vers 14 schreibt der Paulus, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Paulus, der verwendet da, wo bei uns Kindschaft steht, das griechische Wort, das sie damals für Adoption verwendet haben. Und Adoption war im Alten Testament eigentlich kein großes Thema, das war für Juden nicht so bekannt, aber bei den Römern und bei den Griechen, da war das weit verbreitet. Weil es wichtig war, dass alles, was du dir aufgebaut hast, weiterlebt. Und für einen Römer war das relativ normal, wenn er keinen eigenen Sohn gehabt hat, dass er dann meistens einen Sklaven genommen hat, den er kennt, der schon länger in seinem Haus war, und hat den dann adoptiert. Und das war ein offizieller Prozess. Und dieser Sklave hat dann den Namen von seinem Herrn angenommen und er ist rechtlich wirklich wie ein Sohn dann behandelt worden. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du so ein Sklave gewesen wärst und du hast einen Herrn, der mit dir machen kann, was er will, aber auf einmal von heute auf morgen wirst du ein Kind und du darfst zu ihm Vater sagen. Ich glaube, das ist dieses Bild, das der Paulus dort vor Augen hat. Und er bezieht es auf unser Leben. Weil wir durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden sind, sind wir Kinder Gottes. Wenn wir den Vers 15 nochmal anschauen, dann sehen wir da einen riesigen Kontrast. Eben früher, sagt Paulus, waren wir Sklaven. Wir haben einen Geist des Sklaven gehabt. Früher waren wir bestimmt durch Angst. Vielleicht die Angst, etwas falsch zu machen, vielleicht die Angst, nicht genug zu sein, bestraft zu werden. Aber Paulus sagt, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Jetzt ist unser Leben bestimmt durch die Liebe zum Vater, durch eine vertrauensvolle Beziehung. Und der Heilige Geist ist es, der das alles möglich macht. Am Ende von Vers 15 steht, dass wir durch den Geist rufen, aber Vater. Und dieses Abba Vater ist ein ganz eigener Begriff. Das ist komisch, weil es ist zweimal das gleiche Wort. Und einmal wird es nicht übersetzt, weil das Abba ist aramäisch. Und beim zweiten Wort, da steht eigentlich Pater, das Griechische. Und das übersetzen sie mit Vater. Weil das heißt zweimal quasi eigentlich Vater, Vater. Das Aramäisch, das war die Muttersprache von Jesus. Und Abba war das, was wie ein Kind seinen Vater genannt hat. Und das Komische ist, dass, warum Paulus das so sagt, weil für den Juden, da war es äußerst unüblich, Jesus, Gott als Vater anzusprechen. Wir haben uns ja schon sehr an das gewöhnt. Wir haben heute das Vater unser gesungen. Aber für einen Juden, der mit dem Alten Testament groß geworden ist, der hätte sich nie getraut, Gott als Vater anzusprechen. Aber wisst ihr, von wem Paulus dieses Abba Vater hat? Jesus verwendet es in Markus 14. Kurz vor seiner Kreuzigung, als Jesus im Garten ist, da betet er. Und der Lukas berichtet, oder der Markus berichtet, wie Jesus betet, Abba Vater. Wenn dieser Kelch an mir vorbeigehen kann, dann lass es zu, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das heißt, Paulus sagt uns da, wir können genau so beten wie Jesus. Und das ist gewaltig, weil Gott ja eigentlich so viel größer ist wie wir. Wir können ihn nicht erfassen, wir können ihn nicht ausreichend erklären. Er ist unser Schöpfer, aber durch Jesus wird er unser lieber Vater. Und der Paulus sagt, wir rufen. Im Griechischen ist dieses Wort ein emotionaler Schrei. Es ist nicht nur, dass Gott unser Vater ist und wir haben eine schlechte Beziehung mit ihm, sondern es ist ganz was Inniges. Dieses Rufen, das, was Paulus da nennt, das kennen wir wahrscheinlich am ehesten vom Spielplatz. Das ist, wenn eine Familie unterwegs ist und ein kleines Kind entfernt sich von den Eltern und es dreht sich um und es sieht die Eltern nicht mehr oder es passiert ihm was und dann ruft es, Papa! Und dieses Rufen, da schauen alle Eltern sofort hin. Und wenn du der Vater von diesem Kind bist, dann weißt du, das war dein Kind. Das ist, was der Paulus da raus will. Und wir sehen, dass es beim Christsein also letztendlich um eine Beziehung geht. Es geht nicht darum, dass wir eine Liste von Geboten abarbeiten, dass wir gewisse Aufgaben bestehen müssen, sondern es geht um eine Beziehung. Gott sucht keine Sklaven, sondern er sucht Kinder, die ihn lieben. Und der Heilige Geist möchte, dass du Gott als diesen Vater immer besser kennenlernst. Das ist seine Aufgabe. Vers 16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und zum Schluss ist noch was Gewaltiges. Wir sehen da, wie weit diese Beziehung geht, wie weit diese Beziehung reicht. Weil wir sehen da, Gott liebt ihn nicht nur jetzt in diesem Moment und in diesem Leben, sondern er sorgt für die bis ans Ende und darüber hinaus sogar noch. Wir sehen da, Gott will uns alles schenken, was er hat. Wir sind Erben, steht da, mit Jesus, mit Erben. Nicht, weil wir so gute Kinder sind, sondern weil Jesus so ein guter Sohn ist. Das heißt, Jesus ist der Grund, warum wir ein Erbe bekommen. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir schon eine Anzahlung für das haben. Der Paulus sagt es so im Epheserbrief, da sagt er, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Das heißt, der Heilige Geist ist uns gegeben irgendwie wie ein Verlobungsring. Ein Verlobungsring ist schon ziemlich gut, aber es ist noch nicht das Richtige. Man will einen Ehering eigentlich. Aber so einen Vater haben wir, dass er uns jetzt schon mit dem Heiligen Geist beschenkt und später mit ihm uns nochmal alles geben wird. Ich komme zum Ende und möchte nochmal die Frage vom Anfang aufwerfen. Was würde dir in deinem Leben fehlen, wenn du den Heiligen Geist nicht hättest? Und es wären wahrscheinlich viele Dinge, hoffe ich, aber nur aus diesen 9 Versen, da sehen wir, dass wir ohne Heiligen Geist kein Leben hätten. Kein geistliches Leben jetzt und kein wirkliches Leben dann später, kein körperliches. Ohne Heiligen Geist hättest du kein Wachstum. Du müsstest so bleiben, wie du bist. Und ohne Heiligen Geist hättest du keine erlebbare Beziehung zu Gott. Und deswegen ist Pfingsten für uns ein Feiertag. Und wir möchten nur beten, dass wir dich spüren und in unseren Herzen auch feiern können. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du, ja, dass wir die Vater nennen dürfen. Danke Gott für Pfingsten und danke für den Heiligen Geist, den du uns schenkst. Danke, dass du uns durch den Heiligen Geist lebendig machst. Danke, dass du uns veränderst. Und danke, Herr, dass du durch den Heiligen Geist uns immer wieder daran erinnerst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.